Deutschlandfunk.
Wie gut kennt ihr euch mit euren Finanzen aus? Habt ihr sowas wie einen Plan für die Zukunft?
Ich habe da so eine Blockade im Kopf, weil das klingt einfach wahnsinnig überfordernd, sich mit sowas auseinanderzusetzen. Wo lege ich das an? Und dann hier Aktien und dann ETFs und dann weiß ich nicht, was man da alles, Bitcoin im Zweifel noch.
Ich weiß, das ist eine smarte Sache, Geld anzulegen, sich da wirklich reinzudenken. Aber ich bin da so ein bisschen lost und ich finde es auch peinlich. Dabei geht es oft nur darum, den Anfang zu schaffen.
Das ist ein cooles Thema. Es ist keine Rocket Science und du kannst das auch. Du brauchst keine teure Bank oder Vermögensverwalter oder jemand externen, der dein Geld verwaltet.
Spoiler, wer investieren will, braucht auch nicht wirklich die fette Kohle.
Die meisten Sparpläne kann man irgendwie ab einem Euro, teilweise 5, 15 oder 20 Euro pro Monat besparen und es lohnt sich.
Wir gehen hier rein in die Feelings und raus mit den Facts und verstehen uns danach selbst ein bisschen besser. Hi, ich bin Charlene Rogal, eure Host. Heute tauchen wir ein in die Finanzbubble auf eine Weise, dass auch Menschen, die bisher dann nicht so unterwegs waren, ein erstes Verständnis bekommen. Kurzer Hinweis, alles, was ihr hier hört, das ist keine Anlagenberatung oder Kaufempfehlung, kann ich auch gar nicht machen. Finanzen sind eure private Sache, investieren bedeutet auch immer Risiko und ihr entscheidet selbst, was ihr mit eurem Geld macht. Informiert euch also bitte nochmal unabhängig. Heute will ich wissen, ob es diesen Unterschied zwischen Frauen und Männern bei Finanzthemen wirklich gibt. Wenn ich nicht viel Kohle habe, welche Option habe ich dann überhaupt? Und wenn ich den ersten Schritt wagen möchte, zu investieren, wie werde ich die Angst los? Das war gar nicht so leicht, jemanden zu finden, der mit uns über Geld sprechen mag. Entweder waren da Frauen, die schon einen komplett fetten Investmentplan hatten und das Struggling gar nicht mehr so richtig kennen, oder Frauen, die gar nicht so wirklich über das Thema sprechen wollten. Dann ist uns aber Lea begegnet und sie hat eine Reise in die Finanzbubble schon hinter sich. Jetzt gerade ist sie aber irgendwie raus.
Ich war da eine Weile ganz doll im Game und ich hatte wirklich einen sehr krassen Überblick. Ich habe da getrackt. Ich wusste, welche Ausgaben ich habe. Ich wusste, welche Einnahmen ich habe. Ich hatte keine Schulden. Naja, das ging dann alles irgendwann so ein bisschen den Bach runter. Und jetzt gerade ist wirklich, also ich habe gerade überhaupt keinen Überblick. Mhm. Ich gebe gerade Geld aus, als hätte ich zu viel davon. Ich weiß ja nicht, wie oft du so auf dein Konto guckst. Ich gucke da gerade gar nicht drauf. Ich hoffe einfach nur, dass es durchgeht. So. Weißt du, wenn du in der Kasse stehst, denkst du, oh Gott, hoffentlich passiert jetzt hier nichts. Mir auch letztens passiert, weil irgendwas war, aber es ging dann auf jeden Fall nicht. Es war mir so peinlich. Ich bin so rot angelaufen. Ich hatte Geld auf dem Konto, aber irgendwas war. Und dann war ich so, ach du Scheiße, das ist richtig peinlich hier gerade. Weil ich hatte halt auch, ich bin auch so eine Person, ich habe nie Bargeld dabei. Und mein Portemonnaie auch nicht. Das heißt, ich habe nur mein Handy mit. Und dann mache ich halt Doppelklick, Apple Pay und hope for the best so. Aber es ist gerade wirklich, ich gebe gerade wirklich sehr viel Geld aus und ich habe gerade wirklich gar keinen Überblick über, es ist wirklich schlimm. Gerade ist wirklich, es ist unangenehm. Es ist mir ein bisschen peinlich gerade, was ich da fabriziere. Aber naja. Einsicht ist ja auch der erste Schritt zur Besserung, habe ich gehört.
Das stimmt und du hast mich auch so ein bisschen hooked, weil du hattest es mal im Griff und dann hast du es schleifen lassen und jetzt ist es wieder katastrophal. Das finde ich, klingt schon sehr spannend.
Ich würde nicht sagen, dass es schlimmer ist als davor. Ich habe einfach irgendwann gemerkt, benutze meine Kreditkarte als mein Girokonto. Also ich benutze meine EC-Karte überhaupt nicht. Mhm. Und dann ist mir aber irgendwann aufgefallen, so, dass ich jeden Monat mit meiner Kreditkarte quasi so 600 Euro Minus bin. Was ja im Endeffekt, das ist ja nicht wirklich Minus, aber. Mhm. Und dann war ich so, ja, das ist ungut. Und dann habe ich mich damit auseinandergesetzt. Und wie ich da so reingerutscht bin in dieses, ich setze mich jetzt damit auseinander und ich kriege das jetzt in den Griff, war, weil ich gedacht habe, okay, ich dokumentiere das jetzt und habe dann eben TikToks darüber gemacht. Und dadurch habe ich dann wirklich jeden Tag Content dazu gemacht und dadurch habe ich das in den Griff bekommen, weil ich bin so eine Person, ich brauche Leute, die mir zugucken bei Dingen und dann mache ich sie. Ich brauche so ein Body-Double, irgendwie, wenn ich aufräume, muss ich mehr während der telefonieren oder irgendwas.
100%. Man sagt, ich gehe jetzt so joggen am Telefon. Ich bin jetzt joggen in 5 Minuten. Und dann macht man es eigentlich nur, weil man es gerade gesagt hat.
Genau. Und so war das eben auch mit meinem Geld dann, weil dann war das, da war das so drin. Und dann habe ich gesagt, so, ich kümmere mich da jetzt drum und habe eben permanent da Content drüber gemacht. Und dann hatte ich das richtig im Griff. Und irgendwann, das ist so bescheuert, ne? Irgendwann habe ich aber aufgehört, darüber so Content zu machen, weil dann hatte ich es ja im Griff. Dann ist ja auch nicht mehr interessant. Und dann habe ich eben andere Sachen gemacht. Und dadurch habe ich dann auch aufgehört, meine Finanzen im Griff zu haben. Das ist so bescheuert. Das heißt, ich muss das Leuten in irgendeiner Art und Weise mitteilen, dass ich dann was ändere, weil dann wissen es ja Leute.
Und sag mal, wenn wir jetzt wirklich so an den Urschleim rangehen, wie war das in deinem Aufwachsen? Wie viel wurde über Geld gesprochen, über Umgang mit Kohle?
Tatsächlich gar nicht. Ich bin in so einer Familie aufgewachsen. Ich würde jetzt gar nicht sagen so meine Eltern, aber so Onkels, Tanten, bla. Wo es so hieß, man redet nicht über Geld. Und ich war aber immer jemand, mich hat das immer voll interessiert. Also ich weiß noch so als Kind und als Jugendliche habe ich auch teilweise so Leute einfach gefragt, und wie viel verdienst du? Und wie ist das? Und keine Ahnung.
Und alle waren dann so kam ihm ganz schockiert. Oft,
ja, und das war ja genau so voll irritiert, weil das ist ja, habe ich dann irgendwann rausgefunden, eine unhöfliche Frage, ne? Und weil dann eben immer hieß so, über Geld spricht man nicht. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, so gerade so in meinem Elternhaus, das war nie Thema. Es wurde eigentlich nie drüber gesprochen. Also es war jetzt nicht so, dass wir super viel Geld hatten, aber wir waren jetzt auch nicht arm. Also wir waren so, ich würde sagen, mittlere Oberschicht. Aber es war nie irgendwie Thema. Aber ich habe auch schon früh gemerkt, so vor allem als Jugendliche, ich bin immer recht, ich will fast schon sagen, verantwortungslos mit meinem Geld umgegangen. So, ich hatte was, ich hatte dann mein Taschengeld. Und am nächsten Tag hatte ich dann kein Taschengeld mehr. Also ich war nie eine Person, die irgendwie gespart hat oder sowas. Es wurde halt immer direkt ausgegeben. Ich war schon immer so eine Person, die Geld einfach sehr gerne ausgegeben hat.
Also diese Planlosigkeit bei Finanzthemen, vielleicht ist es euch auch schon begegnet in eurem Umfeld, dass irgendwie eher Männer ETF-Sparpläne und so einen krassen finanziellen Überblick haben. Und wenn man auch im Netz scrollt, dann fällt auf, es gibt eine Menge Angebote, die speziell auf Frauen zugeschnitten sind. Ist es aber wirklich so? Die Männers haben eher den Durchblick. Die Studienlage sagt, ja, ist so.
Also ich denke, der größte Unterschied, den es gibt, der besteht darin, dass Frauen viel, viel seltener am Kapitalmarkt aktiv sind.
Hier spricht Alexandra Niesen-Rünzi. Sie leitet den Lehrstuhl für allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Corporate Governance an der Uni Mannheim.
Das bedeutet, dass sie viel seltener als Männer Aktien oder Aktienfonds in ihrem Portfolio halten und diesen Teil der Geldanlage oft komplett ausblenden. Um das vielleicht ein bisschen auch zu quantifizieren, da zeigen die neuesten Zahlen von 2025 vom Deutschen Aktieninstitut, dass das einen Unterschied von 10 Prozentpunkten ausmacht.
In Deutschland haben 15% der Frauen Aktien, im Vergleich zu 25% der Männer. Alexandra Niesen-Rünzi sagt, diese 10%, das macht einen großen Unterschied. Denn der führt auch gerade in der Zukunft dazu, dass Männer und Frauen anders Vermögen aufbauen.
Dadurch, dass Aktien mit Risiko behaftet sind, ist das grundsätzlich eine Anlageklasse, die den Frauen vielleicht nicht so sehr liegt wie den Männern, weil sie eben eher das Risiko scheuen. Und ein anderer wichtiger Aspekt ist, dass die Finanzmärkte traditionell sehr männlich geprägt sind. Also überwiegend Männer haben Aktien gehandelt und waren aktiv am Kapitalmarkt, während man da nur ganz wenige Frauen hatte, die da vielleicht auch als Vorbild hätten fungieren können.
Ihr Team hat Studien gemacht, die zeigen, dass sich in den letzten 50, 60 Jahren die Finanzindustrie vor allem auf den männlichen Kunden fokussiert hat. Also Ladies, es liegt nicht an uns persönlich, wenn wir uns nicht so wahnsinnig angesprochen fühlen von den Investmentthemen. Aber leider hat dieses wenig angesprochen fühlen auch Auswirkungen auf uns. Es kann dazu führen, dass wir zurückhaltender werden, generell uns auf dem Finanzmarkt einfach nicht so auskennen. Und es kann auch zu einem geringeren Selbstwertgefühl kommen, was so finanzielle Entscheidungen angeht. Dazu kommt noch, dass Frauen sowieso schon einem höheren Risiko unterliegen, im Alter mal nicht genug Geld oder gar kein Geld zu haben. Gender Pay Gap, ihr wisst. So, und wenn wir dann auch nicht Geld anlegen, das für uns arbeiten kann, dann sieht es eben noch schlechter aus. Das Stichwort hier heißt Gender Investment Gap, falls ihr Bock habt, noch tiefer einzutauchen. An dieser Stelle, natürlich sind nicht alle Frauen kopflose Hühner, die keinen Plan von Zahlen haben, umherrennen und Angst vor Finanzthemen haben. Nee, es zeichnet sich einfach dieser Trend ab, dass sich Frauen in den letzten Jahrzehnten damit einfach eher schwer getan haben. Lea, die war so ein bisschen anders drauf, die war schon richtig im Investment-Game drin, aber dann hat sie es schleifen lassen, wie sie mir erzählt hat. Manchmal, da wandert Leas Kopf jetzt wieder in Richtung Anlegen, Investieren, finanzielle Zukunftsplanung.
Ich weiß, ich sollte das machen, aber es ist so ein Thema, wenn ich darüber nachdenke, A, finde ich es irgendwie super langweilig leider und B, der Gedanke daran, da bin ich schon so überfordert, dann starte ich das gar nicht erst, weil ich weiß gar nicht, wo man anfangen soll. So. Und ich habe so ein paar Freunde, die wissen Bescheid und die wären wahrscheinlich auch bereit, mir das zu erklären, aber irgendwie ist das so ein, ich habe da so eine Blockade im Kopf, weil das klingt einfach wahnsinnig überfordernd, sich mit sowas auseinanderzusetzen. Wo lege ich das an? Und dann hier Aktien und dann ETFs und dann weiß ich nicht, was man da alles, Bitcoin im Zweifel noch. Mhm. Und es ist irgendwie so ein großes Thema. Da macht mein Gehirn dicht, wenn ich darüber nachdenke. Ja, ich bin so überfordert mit dieser Vorstellung. Dann mache ich dicht und dann mache ich es halt irgendwie auch nicht. Aber in meiner Vorstellung ist gerade auch so, ich sollte erstmal das alles auch erstmal wieder so bare minimum ein bisschen im Griff bekommen. Und dann setze ich mich damit auseinander.
Voll. Hast du so erste Ideen, wie du was ändern kannst? Oder bist du so, nee, erstmal ist hier wirklich mal kurz existieren dran und dann? Oder wagst du schon den Blick in die Zukunft?
Ich glaube, mit dem Existieren bin ich fertig. Jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich sage, nee. Also es ist auch in meinem Kalender schon drin, so an dem Tag fängst du wieder an, ne? Weil wenn es nicht auf meiner To-Do-Liste steht, dann passiert es ja auch nicht. Nee, jetzt gerade bin ich wirklich so, das wird wieder angegangen und das wird auch in den nächsten paar Tagen wieder angegangen, weil ich merke einfach, dass das wirklich, ist wie so ein Strudel irgendwie, ist wie so ein Teufelskreis, wo ich gerade nicht mehr so richtig rauskomme. Von daher, das muss auf jeden Fall wieder in Angriff genommen werden. Und ich weiß halt auch aus Erfahrung und aus der Vergangenheit, weil ich habe das ja schon gemacht, es geht relativ schnell eigentlich und relativ easy mit relativ wenig Aufwand. Ich muss es nur wieder machen. Und dann halt mir auch nicht wieder so, weißt du, wenn man sagt so, oh, man gönnt sich ja sonst nichts. Nee, ich gönne mir halt alles. So. Und
Lea,
das muss ich halt
Lea,
wieder aufhören.
Lea, du kommst
und
in Teufelsküche.
Ich weiß, es ist wirklich so, oh, da kann ich das noch kaufen und das noch kaufen. Und es ist so, Lea, das ist kein Spielgeld. Das ist dein Geld, was du hier gerade ausgibst.
Lieb den Real Talk von Lea.
Heute geht es ja auch darum, wie wir erstmal starten können, mehr Durchblick bei unseren Finanzen zu haben. Das machen wir mit Francesca Barbera Eckert, Gründerin von FemInvest und Finanzexpertin. Sie empowert Frauen, souveräner finanzielle Entscheidungen treffen zu können.
Die meisten meiner Kundinnen sagen mir, sie haben Angst. Angst davor, Geld zu verlieren. Sie können das Risiko nicht so einschätzen, was mit dem Investieren einhergeht. Viele haben auch das Gefühl, naja, irgendwie ist das Timing doch gerade schlecht. Mhm. Die Märkte crashen heute oder morgen oder übermorgen. Und viele haben es halt auch einfach nie gelernt. Also sie haben wirklich, ich fange meistens bei den Basics an. So, ich muss nicht erklären, was Aktien sind. Wir müssen noch einen Schritt davor anfangen, weil viele einfach das Gefühl für Finanzen und so grundlegende finanzielle Begriffe gar nicht haben.
Ja, ich muss gestehen, ich kann da gleich auch die Hand heben, leider. Ja. Und auch dieses Stichwort Angst, da denke ich so, ja, auch da kann ich einen Haken hintersetzen. Ja. Was sind denn Möglichkeiten, um diese Angst zu verlieren vor falschen Entscheidungen? Weil in Finanzfragen, würde ich jetzt so als Laie denken, da gibt es doch immer ein Risiko.
Ja, das gibt's auch. Das Risiko gibt's immer. Aber das Risiko nicht zu tun ist halt auch da. Ich meine, die Alternative zum Investieren wäre das Girokonto und wir reden jetzt alle von steigender Inflation, möglicher Inflation, dann verliert es einfach an Wert. Also das Risiko ist immer da, das stimmt total und ich finde, der erste Schritt, um diese Angst zu minimieren und das gilt nicht nur fürs Thema Investieren, sondern für viele Lebensbereiche, ist sich dem halt auch mal zu stellen und sich Wissen anzueignen. Ich finde, Wissen ist so ermutigend und ja, empowering, dass man selber dann halt weiß, wie kann denn mein Geld arbeiten und was ist das Risiko eigentlich? Hm.
Wenn du so sagst, Wissen aneignen, die Finanzbubble ist ja so riesig, Sparpläne investieren, Altersvorsorge. Wo soll ich denn am besten starten, wenn ich wirklich gar keinen Plan habe?
Also ich finde, Google is your friend. Viel googeln, von mir ist auch AI nutzen und sich da einfach so ein bisschen Wissen aneignen, einfach mal durchlesen. Worum geht's da überhaupt? Ich finde, es gibt auf Instagram oder verschiedenen Social Media Kanälen halt schon Personen wie auch mich, die halt verschiedene Begriffe schon erklären und die Thematik so ein bisschen einem näher bringen können. Und auch Freunde im Freundeskreis mal fragen. Ich finde eh, dass man viel mehr über Geld sprechen sollte, über das Investieren, über die Vorsorge. Und im Freundeskreis mal nachfragen, wie machst denn du das? Wie sorgst du eigentlich vor? Bei welchem Anbieter bist du eigentlich und warum? Also sich da auch wirklich aktiv auszutauschen. Uns bricht kein Zacken aus der Krone, wenn wir erzählen, in was wir investieren. Oder wie viel und warum und bei wem. Also ich finde es total wichtig, dass wir lernen, mehr über Geld zu sprechen.
Gibt es denn Tools oder Strategien, die besonders helfen, einen Überblick über die Finanzen zu behalten, um erstmal zu wissen, wo stehe ich?
Mhm. Also ich finde ein Haushaltsbuch schadet nie. Und das kann man sich ja entweder aufschreiben. Mittlerweile gibt es da ja auch online total gute Tools. Aber die erste Übung, die ich mit meinen Kundinnen mache, ist immer zu sagen, okay, wir machen ein Haushaltsbuch. Für die letzten 3 Monate, was sind deine Einnahmen? Mhm. Das ist bei den meisten ja noch relativ einfach, wenn du angestellt bist. Aber vor allem der Ausgabenpunkt. Was gibst du denn aus und für was? Und dafür auch mal ein Gefühl zu bekommen, was sind so meine größten Ausgabepunkte und was ist auch das Saldo am Ende des Monats? Also wenn ich sage, jeder sollte investieren, dann ist es natürlich auch bei jedem Einzelnen die Frage, was kann ich denn überhaupt investieren? Was ist denn überhaupt am Ende des Monats übrig, was ich vielleicht in die Hand nehmen könnte? Und mein Pitch ist es zu sagen, hey, ihr könnt auch mit kleinen Beträgen anfangen. Und das hat einen riesigen Impact, weil angenommen, du machst das für 10, 20, 30, vielleicht sogar 40 Jahre und das auch nur mit kleinen Beträgen, kannst du unglaublich viel Kapital akkumulieren. Und das unterschätzen ganz viele, diesen Faktor der Zeit, dass man mit Zeit unfassbar viel schaffen kann. Und das auch mit kleinen Beträgen.
Ich höre auch immer wieder, dass man über so ETF-Sparpläne nachdenken soll. Das hört sich für mich auch schon krass an. Kannst du dazu noch mal was sagen?
Ja, genau. Ich hatte ja vorhin Investmentfonds investiert und ETFs sind nichts anderes als Investmentfonds.
Aha.
Aber ja, ETFs sind passive Fonds. Da geht es jetzt vielleicht ein bisschen zu sehr ins Detail, aber die machen eigentlich nichts anderes, als einen sogenannten Index zu tracken. Also der DAX zum Beispiel, DAX, D-A-X, Deutscher Aktienindex, ist so ein Index. Und du kannst dir zum Beispiel ein ETF auf den DAX kaufen und dann trackst du nur den DAX. Du machst nichts aktiv, sondern es wird einfach automatisch immer nachgekauft, was schon vorgegeben wird von diesem Index. Und das ist ein Fonds. Ein Fonds ist ja nichts anderes als so ein Korb mit ganz viel Wertpapieren drin. Und der Vorteil davon ist, dass du nicht in eine Aktie investiert bist oder in 2 oder 3, sondern halt in 40 oder bei anderen Indizes in 1500 Unternehmen. Und da hast du einfach sehr viel Diversifikation in deinem Portfolio, was positiv ist.
Würdest du sagen, dass man schon so eine bestimmte Summe braucht, um überhaupt starten zu können? Ne? Also wir haben ja nicht alle die gleichen Voraussetzungen. Und wenn man jetzt vielleicht sagt, naja, also was ich sicher sagen kann, ich habe 20 Euro im Monat übrig, bist du so, damit kommt man nicht so weit?
Doch, unbedingt, unbedingt. Und das ist das, was ich vorhin auch meinte. Es ist egal, wie hoch die Beträge sind. Idealerweise natürlich kannst du diesen Betrag irgendwann erhöhen. Aber selbst wenn du dir jeden Monat 20 Euro nimmst und den jeden Monat automatisch investierst in 1, 2, 3 ETFs und auch gar nicht mehr reinschaust, das macht einen riesen Unterschied. Und die meisten Sparpläne kann man irgendwie ab 1 Euro, teilweise 5, 15 oder 20 Euro pro Monat besparen und es lohnt sich. Auch um sich halt Wissen anzueignen. Du beobachtest das. Du fängst mit Beträgen an, die dir nicht wehtun. Du legst jeden Monat vielleicht 20 Euro zurück, wenn das möglich ist. Und du kannst über die Monate und Jahre auch einfach beobachten, was passiert da eigentlich mit meinem Geld? Und vielleicht wirst du dann irgendwann mutiger und nach einem Jahr und sagst, okay, so, ich habe jetzt vielleicht nochmal einen Einmalbetrag zum Geburtstag geschenkt bekommen oder was auch immer. Und den investiere ich jetzt auch, weil ich habe es schon ein Jahr beobachten können und das lief super.
Ich höre auch so raus, erstmal anfangen ist auf jeden Fall was sehr Gutes, so vielleicht auch ein typischer Fehler. Wo siehst du noch so typische Fehlerquellen, die Frauen in der Finanzplanung machen? Vielleicht auch, wie man sie vermeiden kann.
Ja, also viele trauen sich das Risiko nicht zu oder trauen sich nicht, risikoreicher zu investieren. Und das hat mir am Anfang auch schon gesagt, investieren geht immer mit Risiko einher. Und wenn du Vermögen aufbauen möchtest und eine gewisse Rendite, also wirklich Vermögen aufbauen willst und Rendite erzielen möchtest, musst du halt ein bisschen ins Risiko gehen. Und das gehst du zum Beispiel mit Aktien-ETFs. Und dieses Risiko musst du auch aussitzen können. Also wenn die Aktienmärkte jetzt nach unten gehen, solltest du keine Panik bekommen und dann alles verkaufen, sondern sagen, okay, aber das Geld ist hier noch 20, 30 Jahre drin, auch wenn wir jetzt gerade durch eine Krise gehen, das stört mich überhaupt nicht. Ich brauche das Geld ja nicht. Also das ist sicherlich so ein Thema, dass Frauen sich oftmals das Risiko nicht zutrauen und dann halt nicht so viel Vermögen aufbauen und erst gar nicht anzufangen. Oder viele sagen auch, naja, ich habe ja das Wissen noch nicht. Ich will noch mehr wissen. Ich will noch mehr verstehen. Okay, gut, aber fang doch einfach mal an.
Okay, ich nehme mit, Wissen ist Macht. Das klingt erstmal platt, aber hat in mir wirklich was ausgelöst, dass sich zu informieren, Grundbegriffe zu verstehen, schon ein Anfang ist Und auch die Hürde, was in eine Suchmaschine einzugeben, also das kriegen wir hin. Miteinander über Finanzen sprechen, das fand ich als Ermutigung auch ganz gut. Ein Weg, mehr Durchblick zu bekommen, ist übrigens unser Deutschlandfunk Nova Podcast What the Wirtschaft. Unsere Hosts gehen den großen Fragen der Wirtschaft nach, mit konkreten und auch sehr verständlichen Beispielen aus dem Alltag. We can do it! Das Team für diese Folge: Sarah Brendel, Jewgenia Scherbakowa, Betty Brecke, Timo Götzsche, Anton Stanislavski, Friederike Seeger, Philipp Ademann, wer noch? Ich, Charlene Rogal. Danke, ciao.
Deutschlandfunk Nova. Facts und Feelings. Jeden Montag, Mittwoch und Freitag neu. In der Deutschlandfunk-App.